Franchise-Nationen. Somalia. Ein Geschäftsklan weißer Männer in Somalia. In Bruce Sterlings Roman Inseln im Netz von 1988 ist die Weltregierung unter dem Metonym Wien bekannt. Der Staatsfeind Nummer 1 ist ein weißer Offizier der US-amerikanischen Special Forces namens Jonathan Gresham, der zum Feind übergelaufen ist. Am Ende des Buchs meldet sich Gresham, gekleidet in den männlichen Chador der Tuareg, aus einer befreiten Zone in einer streng bewachten geheimen Bergfestung im Air-Gebirge in Algerien. Das Video zeigt ihn inmitten bewaffneter Gefolgsleute. Er selbst ist verschleiert, er trägt einen Turban und seine indigofarbene Djellaba. Sein massiger Kopf und die Schultern werden von der hohen halbrunden Lehne eines Korbsessels eingerahmt. Die Karikatur einer radikalen Vergangenheit, ein weißer, libertärer Huey Newton. Aber die Absurdität seiner Pose deutet zugleich auf die zersplitterte politische Landschaft am Ende des Kalten Krieges hin. »Ich bin ein postindustrieller Stammesanarchist«, sagt er, womit er einer eigenartigen neuen Denkschule einen Namen gibt. Laura, die Heldin des Romans, ist eine PR-Beraterin. Sie scheint in einer anderen Welt zu leben, einer Welt der Powersuits und Vorstandszimmer, nicht der Wüstenrefugien und automatischen Waffen. Doch auch sie genießt die Risse in der neuen Weltordnung und beschreibt kleine pazifistische Inselstaaten, deren nationale Souveränität käuflich ist. Diese Inseln seien am Netz, und wo es Telefone gäbe, gäbe es Kredit, und wo es Kredit gäbe, gäbe es Flugtickets, und wo es Flugtickets gäbe, sei die Heimat nicht fern. Der libertäre Guerilla und die Beraterin sind verwandte Geister, Helden der Ära des Crack-Up-Kapitalismus. Im vorhergehenden Kapitel haben wir gesehen, dass die Anarchokapitalisten von der Desintegration von Staaten und der Kommodifizierung der Souveränität in den 90er Jahren beflügelt wurden. Zu den verblüffenderen Orten, an denen sie Inspiration fanden, gehörte Somalia, wo ein blutiger Bürgerkrieg das Land ab 1991 unregierbar machte und die internationale Gemeinschaft vollkommen überforderte. Doch in den Augen der radikalsten Kapitalisten gab diese Katastrophe Anlass zur Hoffnung. Für sie war Somalia kein humanitärer Albtraum, sondern der Vorbote einer kommenden Welt, ein Ort, an dem eine postindustrielle, tribale Anarchie mit käuflicher Souveränität verbunden werden konnte. Am vom Krieg zerrissenen Horn von Afrika bot sich, nach Einschätzung des Mises-Institut, die Chance, staatslos und glücklich zu sein. Unser Führer durch die alternative Zukunft wird der niederländische Weltenbummler und Libertäre Michael van Notten sein, der wie kaum ein anderer die wilde politische Experimentierfreude der Marktradikalen verkörperte. Michael, auch Michiel geschrieben, van Notten, geboren im Jahr 1933 in der 1000 Jahre alten niederländischen Kleinstadt Zeist, war Jurist und arbeitete eine Zeit lang für die Europäische Kommission in Brüssel. Er war in der Generaldirektion Wettbewerb tätig, die oft als Brennpunkt des angewandten neoliberalen Denkens gilt, weil sie die Ausgaben- und Verstaatlichungspolitik der nationalen Regierungen außer Kraft setzen kann. Nach fast einem Jahrzehnt in Brüssel kehrte van Notten der Zitadelle der europäischen Integration den Rücken und gründete das Libertarian Center in den Niederlanden und anschließend die libertäre Denkfabrik Institutum Europaeum in Belgien. Eine große niederländische Tageszeitung beschrieb ihn als beheimatet in konservativen Bollwerken wie der Hoover Institution an der Stanford University, der Heritage Foundation in Washington und dem Institute of Economic Affairs in London. Im Jahr 1977 schloss er sich auch der Mont Pelerin Society an. Er beteiligte sich an der Übersetzung der gekürzten Reader's Digest-Fassung von Hayeks Weg zur Knechtschaft ins Niederländische und fertigte eine Übersetzung von Milton und Rose Friedmans Free to Choose an. Bis 1978 war van Notten lediglich ein Fußsoldat im neoliberalen Krieg der Ideen. Doch dann entwickelte er die Idee, die zu seinem Markenzeichen werden sollte. Die steuerbefreite Freizone, die sich auch durch eine hochgradige Deregulierung auszeichnen würde. Er legte sein Konzept bei einem Treffen der Mont Pelerin Society in Paris vor, die vom damaligen Bürgermeister und späteren Staatspräsidenten Jacques Chirac eröffnet wurde, der Hayeks Diagnose von im Namen der sozialen Gerechtigkeit heraufbeschworenen Fehlentwicklungen teilte. Einer der anwesenden Ökonomen äußerte sich lobend über Van Nottens Idee, die in seinen Augen das Potenzial hatte, das bestehende System aufzubrechen. Durch die Beseitigung von Steuern in abgegrenzten Gebieten sollten die Freizonen des Niederländers eine anregende Eifersucht wecken und Städte und Regionen dazu bewegen, im Wettbewerb miteinander die Niedrigsteuerenklaven nachzuahmen. Dieser Demonstrationseffekt werde das umgebende System diskreditieren. Wie andere Zonenpioniere vor ihm betrachtete Van Notten die anormalen Jurisdiktionen weniger als wirtschaftliche Einheiten, sondern vielmehr als Experimente mit neuen Formen des gesellschaftlichen Lebens und als Fronten in einem aktuell tobenden Krieg. In einer Streitschrift aus dem Jahr 1982 bezeichnete er die Zone als politisches Brecheisen. Sie sollte ein Paradies auf Erden für Unternehmer sein. Ihre Gegner seien Regierungen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Umweltschützer, die sich allesamt vor Veränderungen fürchteten und versuchten, ihre Sonderinteressen zu schützen und die Innovation zu behindern. In seinen Augen bestand das eigentliche Ziel der Zonen darin, die Staaten dazu zu bewegen, sich einen Wettbewerb um die Menschen zu liefern. Um die Bürger der modernen Gesellschaften, die von der Idee der sozialen Gerechtigkeit verführt worden seien, von den Vorzügen einer deregulierten Gesellschaft zu überzeugen, sollten innerhalb der Gesellschaft einige Minigesellschaften geschaffen werden. Seien erst einmal einige Freizonen entstanden, so seine Voraussage, würden alle europäischen Staaten gezwungen sein, sie zu übernehmen, um die Gunst der Investoren nicht zu verlieren. Der von der Basis ausgehende Druck, sich am Wettbewerb um knappe Ressourcen zu beteiligen, werde wirksamer sein als jedes von oben vorgegebene Design. Die Zone werde ein disziplinierender Pädagoge sein. Wie viele andere fand Van Notten seinen Prototyp in Hongkong. Aber er wandelte das Modell ab. Während alle Welt über die Notwendigkeit sprach, weltweit neue Arrangements nach dem Vorbild Hongkongs zu treffen, schlug er vor, die Freizonen mit den Einwohnern Hongkongs zu besiedeln. Er fragte sich, ob Europa dazu beitragen könne, einen Exodus zu beschleunigen, und rief dazu auf, 1 Million Chinesen auf 20 europäische Länder zu verteilen. Die Einwanderer aus Hongkong würden zur Ausbreitung des Kapitalismus beitragen. 100 kleine Enklaven würden 300 Millionen Europäer dazu bewegen, sich von ihrer sozialdemokratischen Denkweise zu lösen. Doch dieser Traum war eine Totgeburt. Brüssel war der Spielverderber, der Steuererleichterungen begrenzte, Freizonen in Städten verhinderte und sie auf notleidende Gebiete beschränkte. Die Euro-Hongkongs, von denen sich Van Notten den disziplinierenden Einfluss erhofft hatte, den die Demokratien nicht ausüben konnten und die das politische Kartell im Herzen Europas untergraben sollten, verwandelten sich in gewöhnliche Technologieparks. Als klar war, dass er im heimatlichen Europa gescheitert war, machte sich Van Notten anderswo auf die Suche nach Experimentierfeldern. Den zweiten Platz in seiner Liste der idealen Freizonen nahm nach Hongkong die weniger bekannte Karibikinsel Aruba vor der Nordküste Venezuelas ein. Anfang der 80er Jahre arbeitete Van Notten dort mit der politischen Führung am Entwurf einer libertären Verfassung für das Land, das über eine noch nicht verwirklichte Unabhängigkeit von den Niederlanden nachdachte. Van Notten träumte davon, auf Aruba Polizei und Justiz zu privatisieren und Steuern durch freiwillige Beiträge zu ersetzen. Als dieses Vorhaben ebenfalls im Sande verlief, richtete Van Notten seine Aufmerksamkeit auf ein weiteres Überbleibsel des niederländischen Kolonialreichs, das südamerikanische Surinam, das im Jahr 1975 die volle Unabhängigkeit erlangt hatte. Van Notten nahm Kontakt zu exilierten Oppositionsführern und freiberuflichen Guerillakämpfern auf, um einen Staatsstreich zu planen. Seine Tochter hat in einem Buch beschrieben, wie er im Haus der Familie in Holland saß und angehende Aufständische per Kurzwellenradio beriet. Seine Verfassung für ein libertäres Surinam bewahrte er unter Verschluss auf dem Dachboden des Hauses seiner Schwester auf. Nach seinem Tod wurde das mit dem Hinweis streng vertraulich versehene Dokument geöffnet. Es enthielt einen Vorschlag für die Errichtung einer Traumzone, in der alle staatlichen Funktionen privatisiert und sämtliche Steuern abgeschafft werden sollten. Anfang der 80er Jahre hatte sich Van Notten von einem Störenfried in Brüssel zum internationalen libertären Möchtegern-Guerilla gemausert. Als die Berliner Mauer fiel, verlagerte er seine Aufmerksamkeit erneut auf einen anderen Kontinent und wandte sich Afrika zu. Dort entwarf er eine neuartige Rechtstheorie und rüstete eine archaische Form der gesellschaftlichen Organisation nach, die in seinen Augen sehr gut zum Anarchokapitalismus passte: den somalischen Clan.